Wir fangen heute Nachmittag eine neue Themenreihe bei Kirchsamstadt. Die Reihe heißt Libertas. Es geht also um Freiheit, ein wichtiger Gedanke und eine wichtige Erfahrung im christlichen Glauben. Wir werden in den kommenden Wochen dieses Thema entdecken anhand von dem Galaterbrief. Das heißt, für die nächsten Predigt, wir werden immer eine Stelle aus dem Galaterbrief haben und durch das Studienheft, was ihr auf Internet haben könnt, auf unserer Webseite haben könnt, habt ihr auch die Möglichkeit, dieses Brief persönlich für euch weiter zu studieren. Das Ziel ist, dass jeder von uns am Ende der Reihe die Möglichkeit hat, diesen Brief, die Aussagen dieser Brief zu verinnerlichen, so zu verinnerlichen, dass man die Freiheit, die den christlichen Glauben verspricht, erlebt, versteht und auch in der Lage ist, das weiterzugeben. Der Galaterbrief ist ein sehr interessanter Brief und das, was auf den ersten Blick auffällt, wenn man diesen Brief liest, ist die Art und Weise, wie es anfängt. Jeder andere Brief, was Paulus, ein Lehrer, ein Leiter der Frühkirche, ein sogenannter Apostel, schrieb, fängt mit einer Begrüßung an der Gemeinde plus einigen Lob, anerkennende Worte, die Paulus zu dieser Gemeinde zuspricht. Nun, beim Galater ist es ganz anders. Nach der Begrüßung geht er sofort ins Thema hinein. Kein Lobworten, kein Worten des Lobs, keine Worte des Anerkennung. Man hat das Gefühl, er hat nicht so viel, worüber er sich freuen kann, diese Gemeinde. Und zweitens, er will sofort ins Thema gehen. Er will nicht um das heißen Brei herum sprechen. Nun, wir fangen mit der ersten Stelle heute. Und die erste Stelle kommt direkt am Anfang. Und wir sehen, was Paulus sofort zu sagen hat in Galater 1, Abvers 6 bis 9. Ich lese. Paulus sagt zu dieser Gemeinde in Galatien, ich wundere mich, dass ihr so rasch dem abspenstig werdet, der euch in der Gnade Christi berufen hat und euch einem anderen Evangelium zuwendet, das es gar nicht gibt. Was es hingegen gibt, sind einige, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verdrehen wollen. Jeder, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas als Evangelium verkündigten, das dem widerspricht, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, verflucht sei er. Wie wir schon früher gesagt haben, so sage ich jetzt aufs Neue. Wer euch etwas als Evangelium verkündigt, das dem, was ihr empfangen habt, widerspricht, sei verflucht. Wenn wir diesen Worten lesen, wir merken, dass der Ton Paulus ziemlich hart war, entschieden. Er hatte wirklich nicht viel, worüber er sich freuen konnte. Aber bevor wir die Aussagen in diesem Text noch stark unter die Lupe nehmen, ist eine bestimmte Beobachtung in diesen drei Versen wichtig. Nämlich, das Wort Evangelium kommt hier 5-mal vor. Es ist das Hauptwort in diesem Text. Es geht hier ums Evangelium. Nun, deswegen müssen wir uns die Frage stellen, was das Evangelium ist. Nun, das Wort Evangelium, Evangelion, das griechische Wort, bedeutet wortwörtlich gute Nachricht. Damals in der Antike, in Griechenland, hatte dieses Begriff auch eine gewisse religiöse Bedeutung. Und die religiöse Bedeutung kam von dem damaligen Kaiserkult. Nun, zu der Zeit war der Kaiser nicht nur ein Regierungschef, er war nicht nur sowas wie ein Kanzler oder ein Präsident. Der Kaiser war viel mehr für das Volk als ein Regierungschef oder ein militärischen Führer. Der Kaiser war die Hoffnung auf bessere Zeiten. Er personifizierte die Hoffnung auf eine goldene Ära. Er war der Hoffnungsträger für das Volk. Und so jeder Sieg, jede richtige Entscheidung, die dieser Kaiser traf, gab das Volk die Hoffnung, dass sie immer näher zu ihrem goldenen Ära kam. Deswegen hat man sie auch angebetet, weil man sah sie als die Leute, die unsere Hoffnung auf die Zukunft in Erfüllung bringen konnten. Und so, wenn der neue Kaiser zum Beispiel geboren wurde und man die Nachricht bringen wollte, also verkündigen wollte, man sprach von einem Evangelium. Also nicht nur eine gute Nachricht, weil irgendein Kind geboren ist, sondern eine gute Nachricht, die was mit unserem Leben, mit unserer Hoffnung auf die Zukunft zu tun hat. Eine gute Nachricht, was uns einfach mehr Sicherheit für die Zukunft bringt. Wenn er einen Krieg gewonnen hat und man erzählte davon, man sprach von einem Evangelium. Also nicht nur irgendeine gute Nachricht, sondern eine gute Nachricht, was uns näher an unsere Zukunft bringt, an unsere Hoffnung bringt. Das heißt, die Frage nach dem Evangelium oder das Wort Evangelium will im religiösen Bedeutung nicht nur irgendeine gute Nachricht bezeichnen, sondern solchen Art guten Nachricht, die uns eine bessere Zukunft, eine heile Zukunft versprechen. Also jeder von uns hat ein persönliches Evangelium. Und dein Evangelium, eine gute Nachricht, was dir eine bessere Zukunft, eine heile Zukunft verspricht, dein Evangelium findest du also, wenn du dir ein dieser zwei Fragen stellst. Worauf basiert dein Vertrauen auf eine heile Zukunft, auf persönliches Glück und Erfüllung? Nun, deine Antwort auf diese Frage ist dein Evangelium, deine gute Nachricht. Oder was gibt dir Halt, wenn alles anderes im Leben fehlen würde? Nun, deine Antwort auf diese Frage ist deine gute Nachricht. Weil wenn alles andere traurig wird, kaputt wird und du in dir hinein zerstört wird, wirst du zu dieser Sache gehen, was dir eine heile Zukunft verspricht, um wieder Freude zu haben. Es ist deine gute Nachricht. Für Paulus, dem Text lesen wir, seine gute Nachricht war die Botschaft der Gnade Christi. Er sah in dieser Botschaft die Hoffnung für die Zukunft. Er sah in dieser Botschaft Halt, wenn alles andere im Leben fällt. Auf dieser Botschaft basierte sein Vertrauen auf persönliches Glück. Und das führt uns schon direkt zu den ersten Aussagen in diesem Text, weil Paulus sagt, ich wundere mich, dass ihr so rasch dem abspenstig werdet, also er meint sich selbst, der euch in der Gnade Christi berufen hat und euch einem anderen Evangelium zuwendet und jetzt kommt, dass es gar nicht gibt. Die erste Aussage von Paulus in diesem Text ist, ihr habt euch von dem guten Nachricht, von dem Evangelium der Gnade Christi zugewandt und ihr habt eure Vertrauen auf eine bessere Zukunft in irgendwo anders, in irgendwas anders gesetzt, aber dieses anderen Evangelium gibt es nicht. Er sagt, ihr seid zu einem anderen Evangelium gegangen, das es gar nicht gibt. Nun, ich stelle die Frage, Paulus, aber es gibt, ich kann mein Vertrauen in unterschiedlichen Sachen stellen. Wieso meinst du, dass es gar nicht gibt? Kein anderes Evangelium, keine andere gute Nachricht gibt. Nun, was Paulus hier meint, und das ist auch unser erster Predigtpunkt heute, was Paulus meint, ist, die frohe Botschaft Christi ist die einzige, die wirklich taugt. Also er sagt nicht, dass es keine andere gute Nachricht gibt. Man kann viele andere gute Nachrichten finden, aber von allen diesen guten Nachrichten, von allen frohen Botschaften, die einzige, die was wirklich taugt, ist die gute Nachricht der Gnade Gottes durch Jesus Christus. Nur darauf kann man eine Zukunft verlässlich aufbauen. Um das vielleicht zu verstehen, müssen wir uns die Frage stellen, worauf setzen wir oft unser Vertrauen? Nun, manche von uns setzen Vertrauen auf eine Zukunft in der Religion, weil in der Religion findet man Regeln, Traditionen, Gesetze, die einem auch Halt geben können, wenn alles andere schief läuft. Anderen können ihre gute Nachricht in esoterischen Erfahrungen suchen. Wenn alles schief läuft, man erhofft sich eine Besserung der Lage durch die Kraft, was vielleicht aus bestimmten Steinen kommt. Deswegen geht man dort, deswegen rennt man zu ihnen, um eine Lösung zu finden. Oder man erhofft sich eine Lösung durch die besondere Kraft, magische Kraft eines Menschen. Er ist unsere gute Nachricht. Manchen können, also erhoffen sich Glück aus dem Wertgefühl, die sie aus bestimmten Beziehungen haben, die aus bestimmten Erfolg haben, die sie aus bestimmten Status haben. Aber hier ist der Hick, was Paulus sagt. Er sagt, der Hick mit allen diesen guten Nachrichten ist, keiner von denen läuft von allein. Alle diese Nachrichten brauchen mein Zutun, mein aktives Handeln, damit sie funktionieren. Ich muss was dafür tun, um Halt in Religion zu finden, weil an dem Tag, wo ich die Regeln nicht halte, dann werde ich auch kein Halt drin finden. Wenn meine gute Nachricht in Beziehung zu finden ist, dann muss ich immer dafür daran arbeiten, dass die Beziehungen halt bleiben, weil wenn ich mich in Beziehungen nicht investiere, gehen sie kaputt und damit geht auch meine gute Nachricht kaputt. Wenn es um Esoterik geht, dann muss ich immer wieder Geld ausgeben. Es ist nie ohne mein Zutun. Aber die gute Nachricht der Gnade Gottes in Jesus Christus besteht darin, dass wir verstehen, dass Jesus Christus durch sein Leben, sein Tod und Auferstehung alles gemacht hat, was nötig war und notwendig war, um mir eine sichere Zukunft zu geben. Er hat alles gemacht. Das heißt, das Einzige, was ich bei dem Evangelium Christi tun muss, ist das, was er für mich hat zu empfangen. Bei allen anderen guten Nachrichten muss ich daran arbeiten, dass die gute Nachricht tatsächlich etwas für meine Zukunft macht. Bei dem Evangelium Christi muss ich empfangen, das, was er getan hat. Deswegen sagt Paulus, das ist die einzige gute Nachricht, die etwas taugt. Und das ist nicht nur, weil es sich bequem anfühlt. Es klingt zu einfach vielleicht. Aber weißt du, hier auf dem Leinwand habe ich Bilder unterschiedlicher Sportler. Du siehst hier Usain Bolt, Michael Schumacher, du siehst Mohamed Ali, du siehst die nationale deutsche Mannschaft. Das sind alle hier Individuen und Teams, die richtig an der Spitze angekommen sind. Die haben so viel geleistet, dass sie die Nummer 1 in ihrem jeweiligen Bereich in der ganzen Welt waren. Nun, jeder, der ein Hochsportler, ein Spitzensportler, ein Leistungssportler war, ist oder kennt, weiß, es ist ganz schwer, an der Spitze zu kommen. Man muss viel dafür arbeiten. Aber viel schwieriger ist es, an der Spitze zu bleiben. Man muss noch viel mehr tun, um an der Spitze zu bleiben. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wenn meine gute Nachricht auf meine Zutun, auf meine Arbeit, auf meine Leistung basiert, dann werde ich nie daraus herauskommen. Weil ich werde ganz viel tun müssen, um an der Spitze zu kommen, sei es bei der Arbeit, sei es um eine heile Beziehung zu haben, sei es um in meiner Religion tatsächlich weiterzukommen, dann werde ich viel tun. Aber das ist nur der Anfang. Ich werde nochmal mehr tun, um an der Position zu bleiben. Das heißt, den Kreislauf des Zutun hört nie auf. Ich muss immer wieder mehr tun. Aber weißt du, auf diesem Leinwand stehen Leistungssportler, die die ganze Welt beeindruckt haben, aber die irgendwann den Platz lassen sollten für jemand anders. Weil keiner von diesen außergewöhnlichen Menschen war in der Lage, der Beste für immer zu bleiben. Wieso? Weil irgendwann reichen die Kräfte nicht mehr. Und Usain Bolt steht vor seinen letzten 100 Meter, seinen letzten Sprint und kann es nicht ändern, weil er eine Verletzung kriegt. Und irgendein junger Boxer kommt und bringt der mächtige Muhammad Ali auf den Boden. Und ich wünsche mir, dass wir wieder Weltmeister werden in Russland, aber irgendwann kommt eine andere Mannschaft, die dann Weltmeister sein werden. Es wird also immer den Punkt kommen, wo die Kräfte für mein Zutun nicht mehr reichen. Wo ich nicht mehr alles richtig in meiner Religion machen kann. Wo ich nicht mehr die Bestleistung bei meiner Arbeit geben kann. Was auch immer es sein wird. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis mein Evangelium auseinanderbricht. Deswegen sagt Paulus, die einzige Botschaft, die etwas taugt, ist in Jesus. Weil ich muss mich nicht die Frage stellen, wie viele Kräfte hat noch Jesus zu bringen, weil er Gott ist und allmächtig ist und alles gemacht hat, weiß ich auch, dass meine sichere Zukunft wirklich sicher ist in ihm. Er hat alles gemacht. Du siehst auf diesem nächsten Bild einen sehr berühmten Mann. Du siehst hier Dominik Strauss-Kahn. Nun, vor ein paar Jahren war Dominik Strauss-Kahn der Mann, von dem man dachte, er wäre der nächste Präsident von Frankreich. Es ist ein Mann, der viel in seinem Leben erreicht hat, der viel gemacht hat. Er war Finanzminister von Frankreich mehrere Jahre lang. Er hat also Erfahrung gehabt. Er war der Geschäftsführer der Internationale Währungsfonds. Jemand, der also ganz, ganz, ganz viel an der Spitze gekommen ist. Nun, das Problem war, er ist nicht Präsident geworden, weil er war in einem Hotel in New York und sah diese Frau. Es war ein Zimmermädchen, die versuchte, das Zimmer sauber zu machen. Und wir wissen nicht genau, was drin passiert ist. Nur, es wurde eine Anklage gegen ihn erhoben, dass er diese Frau sexuell missbraucht oder belästigt hätte. Und dann war alles vorbei mit der Präsidentschaft. Die Frage, die man sich dabei stellt, ist, wieso ist jemand, der schon alles erreicht hat, alles hat und wahrscheinlich auch sich einige Frauen leisten kann, wieso muss er sowas tun? Nun, ich denke, dass diese Frage etwas ganz stark verrät. Oft geben wir oder denken wir, dass alles zu haben bedeutet, alles zu haben, was wir brauchen. Vielleicht hatte Dominik Strauss-Kahn alles, aber hatte er auch alles, was er brauchte? Weißt du, wenn meine gute Nachricht von meinem Zutun abhängig ist, von meiner Mitarbeit, wenn meine Hoffnung von mir und was ich leiste abhängig ist, dann was ist mit Sachen, die ich in meinem Herz brauche, die ich aber selber nicht leisten kann? Es bedeutet also, dass diese gute Nachricht kann nicht gute Nachricht für mich sein, weil ich das nicht leisten kann. Deswegen sagt wieder Paulus, es gibt nur eine gute Nachricht, die wirklich taugt. Und das ist die der Gnade Gottes in Jesu Christi. Weil da spielt es keine Rolle, ob du dir die Sache nicht leisten kannst, die du brauchst in deinem Herz. Er hat alles gemacht. Und du darfst nur empfangen. Es kann aber sein, dass du hier sitzt und du bist Christ. Du bist schon länger mit Jesus unterwegs. Und du sagst, ich verstehe, was du sagst, aber für mich, Lionel, fühlt sich das Leben immer noch wie ein Zutun. Ich glaube an Jesus, aber ich fühle die Anstrengung des christlichen Lebens als Zutun und ich empfinde nicht dieses Empfangen in Jesus. Ich bekomme einfach nicht diese gute Nachricht, die sagt, du musst nicht zutun, sondern du darfst nur empfangen, Was ist denn? Und dann würde ich dich einfach auf diese Worte von Paulus nochmal hinweisen. Er sagt, ihr habt euch von der Gnade Christi abgewandt. Seine gute Nachricht war die Gnade Gottes durch Jesus Christi. Gottes Gnade in Christi war seine Nachricht. Christi selbst ist die gute Nachricht. Nicht das, was Christi geben kann. Nicht dort, wohin Christi führen kann, sondern Christi selbst, die Gnade selbst. Aber manchmal machen wir das Fehler von Galater, von den Christen in Galater, wo Christus selbst nicht genug ist, sondern wir wünschen uns anderen Sachen zusätzlich zu Christus. Und das führt uns zur guten Nachricht, die es nicht gibt, was uns wiederum frustriert. Wir müssen also immer wieder neu verstehen, unsere gute Nachricht ist Christi zu haben und aus der Beziehung zu ihm zu leben. Nur er ist die gute Nachricht und nicht das, was er geben kann oder welche Erlebnisse er uns bringen kann. Eigentlich formuliert es der Heidelberger Katechismus sehr zutreffend, wenn sie die Frage stellt, und das ist die erste Frage im Heidelberger Katechismus: Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Die Antwort lautet, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.
Nein, es gibt keine andere frohe Botschaft als die Gnade Gottes in Jesus Christus. Die ist die einzige, die wirklich taugt. Was Paulus aber direkt hier weiter gesagt ist, es gibt zwar keine andere gute Nachricht, aber Menschen glauben oft an vielen frohe Botschaften außerhalb der Gnade Gottes in Jesus. Und das hängt damit zusammen, dass es genug Leute gibt, die anderen gute Nachrichten und andere frohe Botschaften predigen. Und darum lesen wir weiter. Paulus schreibt: Was es hingegen gibt, sind einige, die euch verwirren und sie das Evangelium Christi verdrehen wollen. Jeder, selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas als Evangelium verkündigten, das dem widerspricht, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, verflucht sei er. Wie wir schon früher gesagt haben, so sage ich jetzt aufs Neu: Wer euch etwas als Evangelium verkündigt, das dem, was ihr empfangen habt, widerspricht, sei verflucht. Paulus sagt in dieser Stelle, es gibt vielen Predigern, die ein anderes Evangelium, eine andere frohe Botschaft predigen. Und dem wird es immer geben. Aber dann ist wichtig, und das ist der zweite Punkt, allein an das Evangelium Christi muss jeder Prediger geprüft werden. Jeder muss anhand vom Evangelium Christi geprüft werden. Wenn wir diesen Worten Paulus uns nochmal in Erinnerung nehmen, merken wir, dass er ziemlich hart ist. Er sagt, der ein anderes Evangelium bringt, als das Evangelium Christi, den ihr schon habt, der soll verflucht sein. Und das wiederholt er zweimal, der soll verflucht sein. Es muss also für Paulus ziemlich schlimm sein, eine schlimme Tat zu sein, wenn man eine andere frohe Botschaft bringt. Eine Botschaft, die etwas zusätzlich bringt als Jesus, weil das war das Problem im Galater. Paulus hatte diese Gemeinde gegründet und er hatte sie die Christi-Botschaft gebracht. Und dann ist er weitergezogen. Aber dann kamen anderen Christen, jüdischen Christen aus Jerusalem. Und sie brachten die Leute, eigentlich das, was Paulus sagt mit Jesus, ist nicht so falsch, aber das ist nicht genug. Eure Hoffnung kann nicht nur allein auf das, was Jesus getan hat, setzen. Ihr sollt noch mehr Sachen tun, anderen Sachen tun, um euch eine Zukunft, ein persönliches Glück und Halt zu finden. Ihr braucht noch was Zusätzliches zu Jesus. Und das für Paulus ist ein No-Go, weil jedes Mal, wenn wir irgendetwas zum Jesu-Werk hinzufügen, bedeutet es, dass das Werk Jesus doch nicht vollkommen ist. Wenn Jesu-Werk nicht vollkommen ist, dann ist er auch nicht würdig, unsere gute Nachricht zu sein. Deswegen ist Paulus so entschieden gegen diese Lehre und gegen alle Lehren, die irgendwas anders zu Jesus hinzufügen. Weil fügt man irgendwas hinzu, hat man das gesamte Evangelium zerstört. Und Paulus ist da so stark, dass er sagt, und das ist für Paulus ein reales Beispiel, er sagt, selbst wenn ich oder eine andere Apostel, wenn wir, oder selbst wenn ein Engel vom Himmel runterkommen würde, um einen anderen Evangelium zu predigen, oh, er soll verflucht sein. Damit will Paul uns klar machen, egal wer vor uns steht, egal wer vor dir steht, es ist meine Verantwortung, die Botschaft dieser Person anhand vom Evangelium zu predigen. Es ist egal, ob es ein Engel ist oder ein Pastor ist. Es ist egal, wie viel Erfolg diese Person hat. Es ist egal, zu welchem Konferenz er mal gepredigt hat. Wie viel Bestseller er hat, sind egal. Wie viel Views er auf Facebook hat, ist egal. Oder wie viel weniger er hat, ist total egal. Das Einzige, was gelten soll, ist jeder mit seiner Botschaft muss an die gute Nachricht Christi geprüft werden. Wir folgen also nicht Menschen unkritisch. Wir nehmen aber jeder und jeder unter der Lupe, weil Paulus sagt, es gibt ganz viele, die ein anderes Evangelium predigen. Das ist eine Realität. Die Frage, die er mir oder die er uns also stellt, die er dir stellt, ist: Hast du schon deine Lieblingsprediger, egal ob er schwarz ist, und zwar in Kirche am Start, oder er auf der anderen Seite des Planet ist, hast du ihn schon anhand vom Evangelium geprüft? Und nicht nur einmal, sondern kontinuierlich. Weil wenn Paulus sagt, selbst wenn wir ein anderes Evangelium predigen, setzt er voraus, dass man sich ändern kann. Es kann sein, dass man gut anfängt, dass man immer wieder das Evangelium gepredigt hat, aber nach ein paar Jahren ist es anders. Prüfst du also die Person immer wieder anhand vom Evangelium? Passt seine Botschaft dazu oder nicht? Wenn du ein Buch liest, prüfst du die Gedanken diesem Autor anhand vom Evangelium? Oder nimmst du einfach rein, weil es ein Autor ist, der dir von deinem Lieblingsbruder oder Lieblingsschwester empfohlen worden ist? Hallo sagt, wenn wir das nicht tun, dann werden wir in dieselbe Falle wie die Galater fallen. Wir werden, ohne zu merken, uns ein anderem Evangelium zuwenden. Nicht nur die Lehre müssen wir prüfen an das Evangelium, sondern es gibt einen Gedanke, der sehr wichtig ist. Es ist nicht jede Lehre, die aus der Bibel kommt, biblische Lehre. Eigentlich die Kirchengeschichten zeigt uns das zu genügen. Vielen Sachen, die total falsch, total verrückt waren, sind aus der Bibel begründet worden. Mit Bibelstellen begründet worden. Mit Bibelstellen hat man Sklaverei begründet. Mit Bibelstellen hat man anderen Menschen umgebracht. Mit Bibelstellen hat man Kriegen geführt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ohne das Evangelium und ohne eine gewisse Art, die Bibel zu verstehen, kann eigentlich jeder aus der Bibel das machen, was er will. Und deswegen ist nicht jede Lehre, die aus der Bibel kommt, biblische Lehre. Wir müssen uns das so vorstellen. Das Evangelium ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Nicht nur, sondern es ist das Zentrum der christlichen Botschaft. Das bedeutet, jede Lehre im Alten Testament, wenn du willst, in der Bibel, in diesem früheren Teil der Bibel, ist biblische Lehre, also führt zum Evangelium. Das, was wir da drin haben, will uns eigentlich zu diesem guten Nachricht Gottes führen. Und jede andere Lehre, die wir im Neuen Testament haben, also die anderen Teile nach Jesus von der Bibel, ist ein Ergebnis des Evangeliums, der guten Nachricht Gottes, die wir in Jesus sehen. Es bedeutet also, jedes Mal, wenn wir eine Lehre haben, müssen wir diese Lehre durch die Brille des Evangeliums verstehen. Wir müssen diese Lehre durch das Evangelium erstmal reflektieren, um daraus biblische Lehre zu haben. Es bedeutet, bei jeder Lehre im Alten und im Neuen Testament stellen wir uns immer wieder die Frage, inwiefern hilft mir diese Lehre, das Evangelium besser zu verstehen oder besser anzuwenden in meinem Leben? Weil die ist das Zentrum der Schrift. Ganz konkret bedeutet es wahrscheinlich, bring mir diese Lehre dazu, Gottes Gnade für mich in meinem Herz, in meinem Leben noch stärker zu spüren, stärker zu sehen. Und hilft sie mir, Gnade in meinem Umgang mit Leuten um mich herum zu zeigen. Und jedes Mal, wenn wir eine biblische Lehre für sich sehen und nicht erst durch das Evangelium verstehen, entwickeln wir eine Lehre, die irgendwann im Widerspruch zum Evangelium stehen wird. Eine Irrlehre also. Ein guter Beispiel in der Bibel ist die Gemeinde in Korinth und was da Paulus sagt oder tut. Die Gemeinde in Korinth ist eine Gemeinde, die damals Gottes Geist und Gottes Begabungen erlebten. Nun, also wir glauben als Christen, dass der Geist Gottes, jeder Christ hat Gottes Geist und wir glauben auch, dass dieser Geist Gottes befähigt Menschen, Sachen zu tun, die sie nicht aus sich heraus machen könnten. Und so war das der Fall in Korinth. Ganz viele Leute konnten unterschiedliche Sachen machen mit dem Geist Gottes, durch den Geist Gottes. Aber das brach viele Spaltungen und Streit in der Gemeinde. Und wenn Paulus zu denen kommt, weist er eigentlich darauf hin, dass ihr Problem ist, dass ihre Lehre nicht durch das Evangelium reflektiert worden ist. Er sagt ihnen zum Beispiel in 1. Korinther 13, selbst wenn wir alle Gaben hätten und lebten in allen Füllen, ohne Liebe wäre das gar nichts. Das bedeutet, wenn Gaben uns nicht dazu bringen, in unserem Miteinander Liebe zu erleben, mehr Liebe zu sehen, also mehr Gnade zueinander zu haben, dann ist die Lehre, die wir vertreten in Bezug auf diese Gabe, total falsch. Er sagt, oh, wenn ihr Gaben sucht, ihr sollt die suchen, die zur Erbauung von anderen beiträgt. Weil das ist das, was das Evangelium bewegt. Wie sind wir Diener von anderen? Und wie bauen wir anderen auf? Wie werden wir zu Menschen, die gnadenvoll mit anderen umgehen? Und das, was in Korinth damals war, passiert auch immer wieder heute. Heute merken wir, Christen streiten sich, trennen sich über bestimmten Sonderlehren. Und wenn man eigentlich da drauf schaut, diese Lehren werden nicht anhand vom Evangelium reflektiert. Und dabei wird noch schlimmer, weil in derselben Zeit manchmal vertreten wir Lehren, die gegen das Evangelium sind. Und darüber müssten wir uns auseinandersetzen, aber das tun wir nicht, weil wir so stark an diesen Sonderlehren, mit diesen Sonderlehren beschäftigt sind. Biblische Lehre muss durch das Evangelium gehen, weil es ist das Zentrum des Ganzen. Nun, was bedeutet diese gesamte Predigt für mich und für dich ganz konkret, ganz einfach? Es bedeutet, wir müssen das Evangelium erneut und immer tiefer verinnerlichen und lernen anzuwenden in unserem Leben. Wir müssen das Evangelium besser verstehen, besser verinnerlichen und besser leben. Weil wenn ich das Evangelium in die Tiefe für mich selber nicht verstehe, wie kann ich überhaupt einen Lehrer prüfen? Wie kann ich eine Irrlehre prüfen? Wenn ich das nicht verinnerliche und verstehe, dann werde ich da in meinem Glauben immer irgendwo in dem Kreislauf des Zutuns, des Selbermachen gefangen bleiben und nie wirklich die Freiheit erleben wird, was Jesus für mich hat. Das ist eigentlich der Grund, wieso Paulus den gesamten Galaterbrief schreibt. In den kommenden Kapiteln wird er das Evangelium in alle Details und in all seine Zusammenhänge für seine Gemeinde erneut erklären, weil er versteht, das, was wir tun sollten, ist das Evangelium immer tiefer zu verinnerlichen, damit wir beschützt werden vor dem Gefahr. Gerade als eine Gemeinde wie Kirche am Start, gerade eine Gemeinde wie unsere, braucht dieses Evangelium ganz stark. Weil wenn du deinen Nachbar schaust, wir kommen hier aus unterschiedlichen Hintergründen. Kulturelle Hintergründe, Glaubenshintergründe. Wir stehen hier auf unterschiedlichen Stufen oder Schritten in unserem geistlichen Reisen. Wie können wir aber zu einer Einheit werden, ohne uns zu zersplitten? Nun, es geht wirklich, wenn wir alle lernen, unsere Vielfalt durch das Evangelium zu reflektieren, um eine Vielfalt im Evangelium zu leben. Unsere Lehren und alles, was wir gelernt haben über Glauben und wie wir immer Glauben gelebt haben, sollen ans Evangelium gemessen werden und durch das Evangelium neue Farbe bekommen, damit wir weiter als Gemeinde und vielfältige Gemeinde, multikultige Gemeinde, weiter wachsen. Wir brauchen das Evangelium immer neu und immer tiefer. Nun, für dich, der vielleicht hier stehst und du bist kein Christ, vielleicht gibt es mehrere Gründe, wieso du nicht geglaubt hast. Es ging vielleicht damit zusammen, dass der christliche Glaube für dich keinen Sinn gemacht hat bis jetzt. Oder du nimmst es als eine gewisse Lehre, die dich total verabscheut. Oder es kann sein, dass du einfach nicht weißt, wie du anfangen willst, also womit du anfangen willst, weil die Bibel doch so ein großes Buch ist. Hey, weißt du was? Das Evangelium ist das Einzige, womit du anfangen solltest, aber das, was du verstehen würdest. Weil hier ist der Kern unser Glauben. Wenn du das verstehst, dann wird alles anderen Sinn machen. Und wenn du dich in anderen Sachen des christlichen Glaubens jetzt verziehst, ohne das Evangelium zu verstehen, du wirst immer das Gefühl haben, das Ganze macht keinen Sinn, weil es fehlt dir das Herzstück des Ganzen, das zentrale Puzzleteil. Das Evangelium ist die Lehre, die das Ganze, die den christlichen Glauben und die Beziehung zu Gott für dich öffnet. Und deswegen lade ich dich ein, in den kommenden Wochen, während wir durch diese Reihe gehen, da durchzugehen, dadurch mitzugehen und das Evangelium dabei zu hinterfragen, auf dich anzuwenden, um neue Schritte in deinem Leben zu nehmen dadurch. Und dann will ich uns ermutigen, indem ich beende mit diesen Worten von Martin Luther. Das ist, als er zum dritten Mal seine Schüler unterrichtete über den Galaterbrief und stellt am Anfang seiner Untersuchung die Frage, wieso bemühen wir uns erneut, diesen Brief zu verstehen, den wir schon kennen. Luther antwortet, es geht uns nicht dabei um irgendwelche neue Erkenntnisse oder irgendwelche Neuigkeiten zu entdecken oder weiterzugeben. Sondern, sagt Luthers, wie ich oft mahne, die Gefahr sehr groß und sehr nah ist, dass der Teufel die reine Lehre des Glaubens wegreißt und wieder die Lehre von den Werken und menschlichen Überlieferungen einführt. Daher kann diese Lehre niemals genug behandelt und eingeprägt werden. Und dann will ich uns ermutigen, gerade die unter uns, die schon länger im Glauben sind, nicht nur in die Predigten, im Galaterbrief jetzt mit uns mitzumachen, sondern auch im Studienheft das Buch Vers für Vers, Kapitel nach Kapitel erneut zu denken und zu verinnerlichen. Weil, wie Luther endet, wenn diese Lehre da niederliegt oder zugrunde geht, liegt da nieder und geht zugrunde zugleich die ganze Erkenntnis der Wahrheit. Aber wenn sie blüht, blüht alles. Die Religion, wahre Anbetung und Gottes Herrlichkeit. Und in diesem Sinne wünsche ich uns alle gottesreichen Segen.